In Matthäus 10 gibt es eine Erzählung, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Das ist, wo Jesus seine Jünger aussendet und sagt, sie sollen hingehen und das Evangelium predigen in den Dörfern und sie sollen das tun, was er auch getan hat. Zeichen tun, böse Geister austreiben, Menschen heilen. Und die Jünger werden losgeschickt und Jesus stattet sie aus mit Vollmacht und mit Autorität, den gleichen Dienst zu tun, den er auch getan hat. Aber für die Jünger ist das eine herausfordernde Situation, weil bisher waren sie immer mit Jesus unterwegs. Und jetzt sind sie das erste Mal auf sich alleine gestellt. Das erste Mal werden sie ausgesendet von Jesus, die Dinge alleine zu tun, ohne dass Jesus leiblich da ist und sie wissen, wenn was schief geht, wenn ich in irgendein Schlamassel komme, dann kann ich mich einfach an Jesus wenden. Aber Jesus sendet die Jünger nicht alleine, er gibt ihnen seinen Heiligen Geist. Und er sagt, sie sollen ohne irgendwas losgehen, ohne Wanderstab, ohne Geld, ohne Schuhe. Und direkt an diese Aussendung der Jünger, wo Jesus sehr explizit sagt, was sie tun sollen und was sie machen sollen, schließt unser heutiger Predigttext an. Und da geht es ein Stück weit mehr um den generellen Auftrag, den Jesus seinen Jüngern erteilt und um das, was sie erwarten wird. Und ich lese Matthäus 10, 16 bis 22. Ihr könnt hier mitlesen. Sehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid darum klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Nehmt euch in Acht vor den Menschen. Sie werden euch in ihren Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Man wird euch um meinetwillen vor Machthaber und Könige führen. Und ihr sollt vor ihnen und vor allen Völkern meine Zeugen sein. Wenn man euch vor Gericht stellt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben werden, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Menschen werden ihre nächsten Angehörigen dem Henker ausliefern, der Bruder den Bruder und der Vater sein Kind. Und auch Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie töten lassen. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Harte Worte hier. Aber beginnen wir von vorne mit dem ersten Punkt. Gesendet in der Kraft des Heiligen Geistes. Als Nachfolger Jesus sind wir wie die Jünger damals alle gesendet, seine Botschaft zu verkündigen und von Jesus weiterzuerzählen. Du bist gesendet. Und in unserem Text heißt es, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Das ist zuallererst mal kein wirklich ermutigender Ausspruch, wenn wir ganz ehrlich sind. Weil Schafe sind relativ dumm und sie sind fast blind. Und wenn sie unter die Wölfe gesandt werden, dann ist ihr Schicksal eigentlich besiegelt. Sie haben nicht wirklich eine Chance. Man stellt sich die Frage, welcher gute Hirte sendet seine Schafe denn bitte in so eine ausweglose Situation? Die Antwort ist ein Hirte, der seinen Schafen beisteht und der sie nicht alleine lässt. Wir werden später im Text darauf zurückkommen, was das bedeutet. Aber Jesus lässt uns nicht alleine. Selbst wenn er zulässt, dass wir in Situationen kommen, die für uns ausweglos erscheinen. In unserer Situation als Gesandte Jesu sind wir in ständiger Bedrohung und Bedrängnis. Sieht dein Leben so aus? Und in welchen Situationen ist es so? Jesus gibt uns hier auch eine Anweisung, wie wir uns in dieser Bedrängnis verhalten sollen oder wie wir uns verhalten können. Er sagt, seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Und der Vergleich mit der Schlange hier meint zuerst nicht mal irgendwas Schlechtes, weil im alten Vorderen Orient stand die Schlange für Klugheit und Gerissenheit. Das heißt, es ist was Positives. Es sagt, wir sollen klug sein, wir sollen unseren Verstand benutzen, wir sollen intelligent sein. Aber mit der Kombination mit der Taube, was ich einen sehr brillanten Vergleich finde, sagt er auch, wir sollen demütig sein, wir sollen rein sein. Und hier ist es wichtig, diese Spannung zu halten, weil durch die Klugheit und die Reinheit kombiniert, tendieren wir nicht dazu, dass wir irgendwie hinterlistig werden in unserer Klugheit oder Leute manipulieren. Du bist vom Heiligen Geist beschenkt. Mit Weisheit und mit Aufrichtigkeit, mit Reinheit. Was heißt das jetzt für uns heute? Das heißt, dass wir die richtigen Mittel wählen können. Zum Beispiel, wenn es um strittige ethische Themen geht. Das ist vorhin in dem Interview kurz angeklungen, wie es mir da manchmal geht im Fußball in den Situationen. Aber ich weiß, jeder von euch hat in seiner Nachbarschaft oder mit seinen Kollegen auf der Arbeit oder mit seinen nichtchristlichen Freunden kommen immer wieder solche Situationen, wo wir uns positionieren müssen. Und die Frage ist, was tun wir, wenn alle Kollegen die Fahrpauschale abrechnen, aber wir wissen, wir sind alle zusammen in einem Auto gefahren. Rechnen wir sie auch ab und kassieren das Geld oder rechnen wir sie nicht ab? Das ist vielleicht noch eine Kleinigkeit, aber an diesen Dingen beginnt es. Was ist, wenn über Personen gelästert wird und immer über die gleiche Person gelästert wird? Machen wir dann mit? Halten wir uns zurück? Oder stellen wir uns vielleicht sogar dagegen, in dem Wissen, dass wir vielleicht das nächste Mal die Person sind, über die dann gelästert wird? Ist es richtig zu schweigen oder was zu sagen in so einer Situation? Ich glaube, es gibt hier keine pauschalen Antworten. Aber was wichtig ist zu wissen, ist, dass wir mit dem Heiligen Geist beschenkt sind und der will uns Weisheit geben und er wird uns Aufrichtigkeit geben, wenn wir genau in solche Situationen kommen. Und deshalb dürfen wir mutig sein, deshalb müssen wir nicht verzagen. Kommen zum zweiten Punkt. Verfolgt, weil wir zu Jesus gehören. Und Jesus warnt uns hier. Er sagt, nehmt euch in Acht vor den Menschen. Sie werden euch in ihren Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Man wird euch um meinetwillen vom Machthaber und Könige führen und ihr sollt vor ihnen und vor allen Völkern meine Zeugen sein. Die Menschen in Vers 17 hier meint die Feinde des Evangeliums, aber in der damaligen Zeit im Normalfall zuallererst die Juden, weil die Juden etwas dagegen hatten, gegen diesen neuen Weg, der mit Jesus aufgekommen ist, gegen diese neue Lehre, weil sie sich radikal gegen das gewendet hat, was sie gelehrt haben, obwohl es darauf aufgebaut hat. Und sie haben sie beschuldigt und vor ihren lokalen Gerichte in ihre Synagogen gestellt. Und es ist interessant, weil die Apostel, die erleben genau wenige Monate eigentlich, wenige Wochen, nachdem Jesus nicht mehr leiblich auf der Erde war, genau das, was Jesus hier schon vorausgesagt hatte. Wir haben vorhin die Schriftlesung gehört und in der Schriftlesung war es schon so, dass sie eingesperrt wurden. Sie wurden dann wieder befreit, haben wieder gepredigt. Aber wenn ihr den Text weiterlest in Apostelgeschichte 5, werden sie dann vor den Hohen Rat gestellt und ihnen wird verboten, dass sie im Namen Jesus reden sollen. In Vers 18 heißt es dann, dass werden dann die zwei höchsten Instanzen damals genannt. Und zwar heißt es, dass vor Statthalter und Könige die Christen gestellt werden. Und der König oder der Kaiser damals war die höchste juristische Instanz, die es in der damaligen Zeit gab. Und in Apostelgeschichte 25 können wir lesen, wie Paulus genau das widerfährt, was hier beschrieben ist, was Jesus seinen Jüngern voraussagt. Dass er muss sich vor dem Statthalter Festus und vor König Agrippa dort verantworten für seinen Glauben. Und im Weiteren kommt er sogar bis vor den Kaiser in Rom und wird für den Kaiser geführt und muss sich vor der damals höchsten juristischen Instanz behaupten. Also diese warnenden Worte Jesu sind nicht einfach nur irgendwas, was er sagt, sondern für die Gläubigen damals wurden sie in allerkürzester Zeit Realität. Und auch für uns heute heißt es, dass es möglich ist, dass wir in solche Situationen kommen. Jetzt stellt sich die Frage, warum passiert uns als Nachfolger Jesu diese Dinge? Warum müssen wir uns verantworten? Warum werden wir angefeindet? Warum geschieht uns all das? Warum ist es den Jüngern damals das passiert? Ich habe zwei zur Erlösungsvorschläge oder zwei Aspekte, die ich denke, die hier sehr wichtig sind. Zum einen, damit wir Jesus in unserer Nachfolge ähnlicher werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, wenn ich sage, ich will Jesus ähnlicher werden, denke ich oft daran, ich will demütiger werden. Ich will vollmächtiger werden in dem, wie ich Menschen vom Evangelium erzähle. Ich will sanftmütiger werden. Ich will, dass meine Beziehung zu Gott und mein Gebetsleben besser wird. Aber seltenst denke ich daran, auch in dem Leiden Jesus ähnlicher zu werden. Aber wenn wir das Leben Jesu betrachten, dann war da sehr viel Leid. Gerade die Zeit vor dem Kreuz, als er auf das Kreuz zuging, der Passionsweg, dort musste er erleben, wie alle seine Freunde ihn verlassen haben, dass seine Familie, die, als er noch gelebt hat, nicht an ihn geglaubt hat, nicht zu ihm gestanden hat, dass er gefoltert wurde, dass er ausgepeitscht wurde, dass er am Ende am Kreuz hing, von allen verlassen. Das war kein schöner Weg und er war mit Leiden bestückt. Und das gehört auch zur Realität dessen, was es bedeutet, ein Nachfolger Jesus zu sein, weil selbst Jesus musste es in seinem Leben erleben. Und deshalb glaube ich, das ist ein wichtiger, aber oft unterbetonter Aspekt, dass wir in unserem Leid Jesus ähnlicher werden, auch wenn wir vielleicht im ersten Moment nichts davon spüren, wie wir an Herrlichkeit und an Heiligkeit zunehmen. Und der zweite Punkt ist hier im Text auch genannt. Und zwar, dass durch unser Leid und in dem Bekenntnis darin Jesus Herrlichkeit verkündigt wird. Und hier ist es möglich, dass durch diese Gerichtsverfahren und durch das, dass Paulus vor Gericht steht, nicht nur die Juden, sondern auch die Römer, die Heiden, von Jesu Botschaft hören. Und deshalb kann unser Leid auch dazu beitragen, so paradox es klingt, dass die Herrlichkeit Jesu verkündigt wird. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch damit geht, wenn ihr die Vers 17 und 18 hier lest. Bei mir weckt sich ehrlich gesagt ein bisschen Unbehagen. Aber gerade deshalb, weil ich davon überzeugt bin, dass wir all das, was wir in dieser Welt, in unserem Leben hier erleiden, dass es nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben werden. Gerade deshalb, weil ich weiß und weil ihr euch dessen gewiss sein könnt, dass wir eine Hoffnung haben, die über den Tod hinausgeht, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Ich glaube, genau deshalb ist es wichtig, dass wir uns die Frage stellen, wenn du auf den Ist-Zustand deines Lebens schaust, setzt du dich dann wirklich so stark ein, dass du dafür leidest? Ich habe euch eine Illustration mitgebracht, um ein bisschen zu verdeutlichen, wie man sich die Ewigkeit vorstellen kann. Weil ich meine, es ist ziemlich abstrakt zu sagen, ja, irgendwann werden wir in Herrlichkeit leben, aber jetzt müssen wir leiden. So, das ist das Längste, was ich gefunden habe. Eigentlich wollte ich einen Psalm mitbringen, aber müsst ihr euch vorstellen, dieses Kabel hier, das ist schön, dass hier viele Kabel liegen, das Kabel hier könnt ihr euch als ewig lang vorstellen und es geht ja hinter dem Klavier noch weiter. Und das symbolisiert unser Leben in Ewigkeit, in der Herrlichkeit mit Gott. Das ist der zeitliche Aspekt, der dadurch dargestellt wird. Und dieser Stecker hier vorne, diese paar Zentimeter, das ist unser Leben hier auf der Erde. Alles, was wir hier in unserem Leben auf der Erde erleiden und erdulden müssen, das ist nichts im Vergleich zu dem, was noch kommt. Und ich glaube, es ist sehr ermutigend, für mich zumindest, diese Perspektive der Ewigkeit zu haben und diese Perspektive der Hoffnung zu haben und das im Blick zu haben. Gerade wenn wir uns die Frage stellen, bringen wir uns genug ein für das Evangelium, dass wir auch leiden. Nur zur Korrektur, es geht nicht darum, dass wir uns einbringen und extra leiden. Das macht uns nicht zu besseren Christen. Aber wir dürfen nicht das Leid verhindern, indem wir uns weniger einbringen und dadurch sagen, oh, wenn ich das mache, dann wird es negative Konsequenzen für mich haben. Wir kommen zum dritten Punkt. Gott steht uns bei und gibt uns Worte der Weisheit. Als die Jünger in die vorhin beschriebene Situation kamen, wo sie sich verantworten mussten, da haben sie nicht in Furcht reagiert, sondern zumindest das, was wir in der Bibel lesen, da sind sie sehr gefasst und überzeugt. Und das liegt zum einen an dem Beistand des Heiligen Geistes, aber zum anderen denke ich auch daran, dass sie sich an die Sorgen Jesu zurückerinnert haben, der sagt, wenn man euch vor Gericht stellt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden oder was ihr sagen sollt. Und das ist genau das, was wir, ich habe ein paar Beispiele vorhin genannt, aber in Apostelgeschichte könnt ihr das nachlesen, was es in der damaligen Zeit für die Jünger in der Realität bedeutet hat. Sie mussten sich keine Sorgen machen. Es hat funktioniert. Es ist nicht immer gut ausgegangen, dass sie verschont wurden, aber sie waren sich immer des Beistandes Gottes bewusst. In Deutschland erleben wir das jetzt nicht wirklich, dass wir für unseren Glauben vor Gericht gezerrt werden. Und dennoch gibt es aber Situationen, in denen wir uns als Christen rechtfertigen müssen oder denen wir uns verteidigen müssen, wo wir in Verteidigungssituationen sind. Zum Beispiel, wenn wir mit unseren Nachbarn im Austausch sind über die Evolution, wie die Welt entstanden ist, ist die Frage, okay, was sagen wir dann? Gehen wir dagegen? Finden wir einen Weg, das zu vereinen? Trauen wir uns überhaupt, was zu antworten? Oder wenn du mit deinen Kollegen oder deinen Freunden unterwegs bist und es um Homosexualität geht. Gestern bin ich von Stuttgart hergefahren, war der Christopher Street Day in Stuttgart. Das ist ein generelles Thema, um das wir in unserer Gesellschaft heute nicht mehr drum herum kommen. Und ich kenne sehr wenige Christen, mich eingeschlossen, muss ich ehrlich gestehen, die sich da bewusst und klar und trotzdem in Liebe dazu positionieren können. Was machen wir dann, wenn wir nicht eine stichhaltige biblische Argumentation formulieren können? Mir geht es zumindest nicht so. Vielleicht gehörst du zu denen, die da mehr Sicherheit haben. Schweigen wir dann? Vermeiden wir diese Situation? Ich will uns sagen, dass wir Mut haben dürfen, zu antworten. Wenn wir darauf vertrauen können, hier ist es zugesagt, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns hilft in diesen Momenten. Und er gibt uns nicht nur das, wie wir reden sollen, sondern auch das, was wir reden sollen. Und Vers 20 heißt es, nicht ihr seid es, die dann redet, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Und hier nur als kleinen Einschub zum Verständnis, wenn der Heilige Geist in uns wirkt, dann ist es nicht so, dass er uns überkommt und komplett die Kontrolle übernimmt und wir einfach nicht mehr handlungsfähig sind und er einfach durch uns redet, sondern es ist ein Zusammenwirken von Gottes Geist und von unserem Verstand. Wir verlieren dabei nicht die Kontrolle. Der Verstand bleibt immer eingeschalten, aber trotzdem wirkt Gottes Kraft in uns. Ich erlebe das, ich bin häufiger evangelisieren in Gießen, auf der Straße unter Studenten und ich komme da immer wieder in Gespräche, die sehr herausfordernd sind, wo man auf einem intellektuellen Niveau über Themen redet, wie warum gibt es Leid oder Frage nach Gender, Homosexualität, wo man keine Ahnung eigentlich hat, was man sagen soll. Manchmal weiß ich, was ich antworten soll und dann darf ich es immer wieder erleben, dass das Wie einfach passiert, weil ich weiß, okay, wenn ich jetzt einfach sage, die Bibel sagt, dann verliere ich meinen Gesprächspartner, obwohl in meiner Überzeugung das ganz klar das Richtige ist. Und da darf ich es immer wieder erleben, wie Gott Worte schenkt, wie er mir Formulierung schenkt, wie er mir Argumente schenkt, die irgendwie in meinem Kopf sind, aber die ich im ersten Moment nicht weiß, wie ich die rausbringe. Aber ich muss anfangen zu reden, ich muss anfangen, diese Gespräche zu suchen, damit Gott sich dazustellen kann, dass er darin wirken kann. Und manchmal passiert es aber auch, dass ich das was nicht habe, dass ich vor so einem Gespräch stehe und keine Ahnung habe, wie ich antworten soll. Und ich glaube, da ist es total tröstlich, wenn wir wissen, dass Gott der Urheber von all unseren Antworten ist. Egal, ob wir uns im Vorhinein vorbereiten, egal, ob wir dieses Wissen schon haben oder egal, ob er uns in diesem Moment Worte schenkt. Im Ganzen zusammengefasst, Gottes Zusagen stehen fest. Er lässt uns nicht im Stich und er lässt dich nicht allein. Und er sagt, du musst keine Angst haben, du musst dich nicht fürchten. Und daran können wir uns immer wieder erinnern, genau in den Situationen. Ich komme zum vierten und letzten Punkt. Oh, kleiner Zwischenschub. Gehasst um Jesu Willen, errettet durch Jesu Willen. Auch wenn wir in Deutschland es nicht erleben, dass wir für unseren Glauben sterben müssen, so ist es doch für viele von unseren Brüdern und Schwestern auf der Welt eine ganz andere Realität. Und nach den Aussagen von Open Doors sind ca. 200 Millionen Christen weltweit in hohem Maß an Verfolgung ausgesetzt. Und einige von denen müssen sterben dafür, einige von denen werden verfolgt. Und für sie sind die nächsten Verse, die wir hier lesen, Realität. Menschen werden ihren nächsten Angehörigen dem Henker ausliefern, der Bruder den Bruder und der Vater sein Kind und auch Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie töten lassen. Um meines Namens willen werdet ihr von den Menschen gehasst werden. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Als kurzer Einschub hier nochmal, wenn Paulus schreibt einmal in der Bibel, wenn ein Teil des Leibes der Gemeinde Jesu leidet, dann leidet der ganze Leib mit. Deshalb ist die Realität von den Christen auf der Welt, die verfolgt werden, auch unsere Realität. Auch wenn wir es nicht spüren können, auch wenn wir nicht viel darüber wissen. Und ich will euch ermutigen, wir haben jetzt leider keine Zeit, darauf intensiv einzugehen, aber wenn ihr nur nichts darüber wisst, euch einfach mal bei Open Doors oder anderen Organisationen, die darüber informieren, einfach zu schauen, was gibt es da, was machen diese Menschen durch, wie kann ich vielleicht auch helfen. Weil wir können Anteil daran nehmen und wir können helfen, indem wir nicht unsere Augen davor verschließen, indem wir darüber reden, indem wir die Geschichten weitererzählen, indem wir das thematisieren, indem wir für diese Menschen beten. Wir kommen zurück zum Text. Jesus redet hier ziemlich Klartext darüber, was in unseren Familien passieren kann, wenn wir ihm bedingungslos nachfolgen. Und Jesus thematisiert dieses Thema nicht irgendwie, weil er uns Angst machen will, sondern er thematisiert unsere innigsten und vertrautesten Beziehungen, weil er uns vorbereiten will, weil er selber weiß, wie schmerzhaft es ist. Ich hatte vorhin schon gesagt, auch wenn Teile von Jesus' Familie nach seinem Tod an ihn geglaubt haben, zu seinen Lebzeiten wissen wir nichts davon, dass seine Familie ihm nachgefolgt hat. Es gibt sogar eher andere Berichte, die darauf schließen lassen, dass sie ihn abgelehnt haben, dass sie das, was er gemacht hat, nicht so gut fanden und ihm lange nicht geglaubt haben, dass er Gottes Sohn ist, dass er der Messias ist. Aber genauso die Jünger, Jesus' beste Freundin, Petrus, sein engster Vertrauter, hat ihn im Kreuz am Stich gelassen. Er war nicht da. Jesus weiß, wie es sich anfühlt. Und Jesus versteht auch unseren Schmerz oder deinen Schmerz, wenn du enge Vertrauten hast, die Jesus ablehnen. Er weiß, was es bedeutet. Und genau deshalb geht er meiner Meinung nach hier in dem Text auch näher darauf ein, weil er uns vorbereiten will. Und es ist psychologisch erwiesen, dass wir die Dinge, auf die wir vorbereitet sind, das Leid, die Schicksale, von denen wir vorab wissen, dass wir besser damit umgehen können, dass wir stabiler darauf reagieren und dass wir fähig sind, unseren Kurs zu halten, selbst wenn diese Widerstände kommen. Und deshalb sagt Jesus das, um uns hier zu unterstützen, weil er uns helfen will, unseren Kurs zu halten. Und umso mehr kommt aber auch in diesen Aussagen die Universalität des Hasses auf Jesus und seine Nachfolger heraus. Hass ist ein starkes Wort und wir erleben es vielleicht nicht in der Extremität, dass unser leibliches Leben bedroht ist. Aber Jesus sagt einmal, du kannst für mich sein oder gegen mich sein. Es gibt kein Dazwischen, es gibt kein Neutral. Man kann nicht die Schweiz sein. Du bist für Jesus oder du bist gegen Jesus. Und auch wenn die meisten Menschen im Umfeld das nicht aggressiv ausleben werden, dass sie was gegen uns oder unseren Glauben haben, so bin ich mir sicher, dass jeder von euch das schon im Kleinen gespürt hat. Und die Frage ist, auf welcher Seite stehen wir? Und wenn wir uns bewusst sind, auf welcher Seite wir stehen, wie gehen wir damit um? Gerade in unserer toleranten, pluralistischen Gesellschaft, in der davon ausgegangen wird, dass wir, wenn wir eine Entscheidung treffen, auf welcher Seite wir stehen, dass wir dann eventuell als intolerant erscheinen. Und das ist im Endeffekt die Frage, für die auf mich in der persönlichen Vorbereitung ist, in der Predigt rauslief. Wenn es diese zwei Seiten gibt, habe ich zu viele Kompromisse gemacht? Und wo mache ich faule Kompromisse? Und ich habe nichts gegen Toleranz, versteht mich nicht falsch. Ich will auch absolut niemandem raten, dass wir in irgendein Land fahren, wo Christen verfolgt werden, um uns in Leid zu stürzen oder ähnliches, damit wir das erleben. Aber ich denke, gerade in Deutschland, wo es uns so gut geht, wo wir froh drüber sein können, wo uns meistens nichts Schlimmeres passiert als ein paar Anfeindungen. Das Schlimmste, was mir mal passiert ist, ich wurde mal auf der Straße angespuckt, als ich Leuten von Jesus erzählen wollte. Aber was ist das im Vergleich dazu, dass unser Leben bedroht ist? Aber wo in meinem Alltag Wo machst du in deinem Alltag Kompromisse, wo die Wahrheit oder das Evangelium eingeschränkt wird und wir zu unserer persönlichen Bereicherung Leid vermeiden? Wenn ihr nur eine Sache mitnehmt von der Predigt heute, dann nehmt doch die Sache mit und fragt euch das in eurem Leben. Stellt euch heute Nachmittag die Frage, wo mache ich solche faulen Kompromisse? Und wo sollte ich eigentlich was ändern? Wir kommen zum letzten Vers. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Das ist nicht nur eine Aufforderung, sondern es ist auch ein Zuspruch und in gewisser Maße auch eine Zusammenfassung von dem, was wir gehört haben. Wir werden in herausfordernde Situationen kommen und wir werden uns entscheiden müssen, gehen wir den Weg des leichten Widerstandes oder gehen wir den Weg des größeren Widerstandes. Aber wir dürfen wissen, dass uns Gottes Beistand gewiss ist, dass er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat und mit seinem Heiligen Geist alles, was wir benötigen. Und wir dürfen wissen, er wird uns Kraft geben, er wird uns Worte der Weisheit geben, er wird uns Trost geben. Und damit ist diese Aussage standzuhalten nicht einfach nur eine Parole, sondern sie ist flankiert von Ermutigung, von Zusagen Gottes, auf die wir uns immer wieder berufen können. Und deshalb will ich uns ermutigen, dass wir uns nicht in die Irre führen lassen, uns nicht abbringen lassen von unserem Weg, sondern bei Jesus bleiben und durchhalten. In der Gewissheit, dass wir die Hoffnung haben, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben und eines Tages mit ihm vereint sein werden. Amen. Und wir wollen den Segen Gottes empfangen. Ich segne euch mit der Gnade des Herrn Jesus Christus, mit der Liebe des Vaters, mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Der Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. So geht als Gesegnete, damit ihr ein Segen für andere sein könnt. Amen.